Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigttext lese ich das, was den für heute vorgeschlagenen Text, 1. Timotheus 1, 12 bis 17. Da schreibt Paulus: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, was unterscheidet verschiedene Weltanschauungen voneinander? Eine Frage ist immer wieder zentral, nämlich die, welches Menschenbild hat man? Und vom Menschenbild her leitet sich dann auch viel anderes ab. Bei uns wirkt bis heute in unserer Gesellschaft prägend das Menschenbild der Aufklärung. Es ist geprägt durch ein positives Bild vom Menschen. Insbesondere davon, dass die Vernunft des Menschen das Entscheidende ist. Da heißt es, dass man mit Hilfe der Vernunft klären kann, was ist richtig. Und darum ist sozusagen das Glaubensbekenntnis der Aufklärung: Gebrauche deinen Verstand. Und dieses Bild vom Menschen prägt unsere Kultur bis heute. Heute kann man höchstens beobachten, dass der Verstand, nach meinem Eindruck jedenfalls, etwas weniger wichtig wird und dafür umso mehr das Gefühl. Also man entscheidet sich dann, wo fühle ich mich gut, das ist richtig. Aber was gleich ist und was bleibt, dieses Denken, eigentlich ist der Mensch gut oder hat zumindest einen guten Kern, den man vielleicht dann auch freilegen muss oder durch Erziehung hervorheben muss. Und darum versucht die Pädagogik dann, das Gute im Menschen zu fördern. Ein wichtiger Vertreter in diesem Bereich ist der Philosoph und Schriftsteller Rousseau, der das also stark in den Vordergrund stellt. Nun kann man fragen, ist das christliche Menschenbild? Manche sagen ja, wenn ich sie anspreche auf den Glauben, also wissen Sie, Herr Pfarrer, ich glaube nicht an das Gute im Menschen. Ist das christlich? Zu allen Zeiten, leider, hat sich die Kirche an die jeweilige Kultur und das Denken der Umgebung angepasst. Und so hat man auch im Zuge der Aufklärung auch die Bibel dem Verstand unterworfen und gesagt, also auch in der Bibel, nur was wir mit unserem Verstand nachvollziehen können, das stimmt. Und das führte zu einer Aushöhlung des Glaubens. Und wie ist das beim Menschenbild? Auch da ist eben diese Meinung verbreitet, wie ich eben schon andeutete, ja, auch Christen glauben an das Gute im Menschen. Und deswegen muss man ja sehen, dass man mit dem Guten dann irgendwie die Gesellschaft und die Welt verändert. Schauen wir unseren heutigen Predigttext. Da beschreibt Paulus seine Sicht von sich selbst. Und er tut das zu einem relativ späten Zeitpunkt seiner Wirksamkeit. Die Timotheusbriefe und der Titusbrief, wir haben ja hier einen Text aus dem ersten Timotheusbrief, diese Briefe werden als Pastoralbriefe bezeichnet. Deswegen, weil sie nicht wie die anderen Briefe von Paulus an eine Gemeinde gerichtet sind, sondern sich an Einzelnen richten, und zwar einen, der pastorale Aufgaben hat. Also so ein bisschen Schulung für Prediger sozusagen. Sie sind vermutlich zwischen 65 und 70 nach Christus geschrieben, also später als die anderen Briefe von Paulus. Übrigens Beispiel nicht für, was ich eben sagte zum Thema Aufklärung und die Bibel dem Verstand unterwerfen. Viele Theologen sagen, ja, das ist ja irgendwie ein bisschen anders als die anderen Briefe, also kann das ja nicht von Paulus geschrieben sein. Da frage ich, warum kann Paulus nicht in einer anderen Situation und auch zu einem anderen Zeitpunkt Dinge etwas anders ausdrücken? Tun Menschen doch heute auch. Also kein Grund, dem Paulus das abzusprechen. Aber wie gesagt, ein späterer Zeitpunkt. Paulus kann also hier schon auf sein Leben etwas zurückblicken. Und er schreibt eben, wie er sich selbst versteht. Schauen wir uns das also an unter der Überschrift, das Menschenbild eines Christen. Wir haben heute mal die Punkte nicht am Beamer. Danke, dass ihr es so hingekriegt habt. Der Text bleibt dann die ganze Zeit stehen. Drei Punkte. Das erste, ich werde geprägt durch die Sünde. Durch die Sünde. Paulus, wie er früher war, er war ein anständiger Mann. Er ging jeden Sonntag, jede Woche, also Sabbat natürlich, jeden Sabbat in den Tempelgottesdienst. Er spendete regelmäßig. Er bemühte sich, nach den Geboten Gottes zu leben. Er war das, was man heute eben einen anständigen Christen nennt vielleicht. Damals waren das die Pharisäer. Die Pharisäer, nicht wir kennen sie so eher negativ, aber die hatten damals einen richtig guten Ruf. Denn bei den Pharisäern sagte man, die leben auch das, was sie sagen. Die versuchen wirklich dann das umzusetzen in ihrem Leben. Dann kam die Wende. Aus dem anständigen Pharisäer, anständig in Anführungszeichen, wurde ein Christ. Und im Nachhinein beurteilt Paulus seine Vergangenheit gar nicht mehr so positiv. Im Gegenteil, er schreibt, er war ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler. Also hinter dieser anständigen Oberfläche war doch einiges nicht in Ordnung. Das Deutlichste natürlich, dass er die Christen verfolgt hat. Aber da war noch mehr. Da war der Stolz, dass er sich darauf einbildete, ich bin ein anständiger und frommer Mensch. Und Paulus geht sogar so weit, in unserem Text zu schreiben, dass er der erste aller Sünder ist. Der Allerschlimmste. Er schränkt das zwar ein bisschen ein, dass er es auch aus Unwissenheit getan hat, aber die steile Aussage bleibt. Der schlimmste Sünder. Würdest du das auch von dir sagen? Ich bin der schlimmste Sünder? Vielleicht sagst du, naja, ich mache ja auch nicht alles richtig, aber so schlimm bin ich doch auch nicht. Es tut mir leid, aber wenn du so denkst, sagt Gott dir, du bist schlimmer als alle anderen. Denn das war ja das Problem der Pharisäer, dass sie meinten, sie sind besser als andere. Und genau Leute, die meinen, sie wären was Besseres, die kommen bei Jesus besonders schlecht weg. Es gibt ja dieses Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner, wo der Zöllner sagt, ah, danke, dass ich nicht so bin wie der da hinten, ich mache das und das und das. Und der Zöllner sagt nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Und sagt also, der Pharisäer, der ging nicht gerechtfertigt nach Hause, aber der Zöllner. In der Bibel ist ganz klar, jeder Mensch ist von der Sünde geprägt. Schon in 1. Mose 8 heißt es, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Das Herz des Menschen. Also nicht nur was Äußerliches, nicht nur schlechte Erziehung, schlechte Gewohnheiten, das Herz. Also nicht einen guten Kern, sondern einen bösen Kern. Natürlich gibt es Leute, die moralisch gesehen schlechter sind als andere, die Leute wirklich töten, umbringen. Aber es ändert nichts daran, dass wir vor Gott alle Sünder sind. Wörtlich heißt Sünde Zielverfehlung. Das heißt, wir verfehlen das Ziel, dass wir so sind, wie Gott sich uns gedacht hat. Und wir können darum keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wir sind so auf uns selber fixiert. Wir schaffen es nicht, so zu leben, wie Gott es will. Und selbst wenn wir es könnten, dann wäre immer auch die Versuchung, dass wir denken, ja, ich habe es jetzt geschafft, ich bin aber besser. Und dann haben wir die Sünde des Hochmuts. Übrigens eine der 7 Todsünden in der katholischen Kirche. Wobei biblisch gesehen alle Sünden Todsünden sind, weil sie alle zum ewigen Tod führen. Was bedeutet das nun, dass wir durch die Sünde geprägt sind? Zum Beispiel dieses, das erste. Wenn ich merke, da stimmt was nicht in meinem Leben, da muss ich was ändern, dann reicht es nicht, dass ich nur sage, ja, ich versuche das jetzt, ich gebe mir Mühe. Sondern ich muss fragen, wo liegt das eigentliche Problem? Das ist wie bei einer Reparatur. Da muss man ja erst wissen, wo der Fehler liegt, bevor man anfangen kann zu reparieren. Wir hatten mal ein Problem mit der Dusche. Die Dusche war praktisch nicht mehr benutzbar, da kam nur noch so ein dünnes Rinnsal raus. Da kam ein Handwerker, der hat die Armaturen rausgeschraubt, die Leitung mit einem Kompressor durchgeblasen und hinter den Armaturen saßen so richtig große Kalkbrocken. Deswegen konnte das Wasser nicht richtig fließen. Und so kann auch die Freude an Gott, die Gemeinschaft mit Gott, sozusagen nicht richtig in unser Leben fließen. Auch der Heilige Geist kann nicht richtig fließen, wenn da sozusagen die Brocken der Sünde sind. Die Brocken der Ehrsucht, der Habsucht, der Bequemlichkeit, des Neides, wir können alle Gebote durchgehen. Zurück zu unserer Dusche. Wenn ich dem Handwerker gesagt hätte, ja, lassen Sie mal lieber die Armaturen in Ruhe, nehmen Sie die nicht auseinander, hätte der Handwerker nichts machen können. Und so müssen wir auch Gott sozusagen erlauben, dass er uns auseinandernimmt. Dass er uns hineinschauen lässt, auch in die Bereiche unseres Lebens, wo wir sonst sagen, das soll keiner wissen. Dann kann sich wirklich etwas verändern. Dann können wir erfahren, Jesus nimmt Schuld weg, Jesus verändert durch seinen Heiligen Geist. Und noch was, was das so ganz praktisch bedeutet, dass wir als Menschen von der Sünde geprägt sind, dass wir eben nicht davon ausgehen können, Menschen tun einfach das Richtige. Dass wir uns nicht wundern, wenn andere eben auch Dinge falsch machen. Übrigens auch Kinder nicht. Meine Frau arbeitet im Kindergarten und sie glaubt nicht an die Unschuld von Kindern. Ich habe das immer wieder in Taufgesprächen, spannendes Thema. Es gab ja mal die anti-autoritäre Erziehung, die sagte, also macht einfach, was ihr wollt, Kinder, und dann funktioniert das schon. Das ging am Menschen vorbei. Ja, es muss Regeln und Gesetze geben. Christlich ausgedrückt, es muss Gebote geben. Wir brauchen sie. Nicht, weil Gott uns keine Freiheit gönnt, sondern weil er weiß, dass wir die von der Sünde geprägt sind. Und schließlich, ich habe es schon angedeutet, das Allertragischste, weil wir von der Sünde geprägt sind, können wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Jetzt nicht und in Ewigkeit auch nicht. Vielleicht haben Sie oder hast du den Eindruck, Gott ist im Augenblick weit weg von mir. Ich frage nur, könnte es sein, dass an einem Bereich in deinem Leben etwas ist, wo du gegen Gottes Willen lebst und deswegen innerlich getrennt bist von ihm? Und diese Trennung bleibt. Sie bleibt bis über den Tod hinaus. Also nicht, dass alle sagen, die sterben ist ja eine Erlösung. Nein, ohne Jesus sind wir verloren, für immer. Die Bibel ist da ganz eindeutig. Also ich bin geprägt von der Sünde. Das Zweite, ich werde geprägt durch die Gnade. Wenn man das alles so hört von der Sünde, dem bösen Kern, dann könnte man ja sagen, was für ein negatives Menschenbild. Das ist anstößig. Ich erlebte mal in meiner alten Gemeinde, habe ich darüber gepredigt, dann sagt der Mitarbeiter, also wenn das so ist, dann höre ich auf mit der Mitarbeit. Ist das so negativ? Zweierlei können wir dazu sagen. Zum einen, wir müssen dazu stehen, was in der Bibel steht, ob es uns passt oder nicht. Ja, ein Angeklagter kann ja auch nicht zum Richter sagen, ach wissen Sie, Herr Richter, Sie müssen doch nicht so ein negatives Menschenbild haben von mir. Nein, Schuld ist Schuld. Aber auf der anderen Seite, das ist das Zweite, gibt es in der Bibel ja auch andere Aspekte. Zunächst sehen wir, auch als Sünder ist der Mensch Gottes Ebenbild. Zwar nicht in dem Sinne, dass sein Verhalten, so wie es eigentlich gedacht war, jetzt Gottes Liebe widerspiegelt, leider oft jedenfalls nicht, sondern man könnte sagen, in einem formalen Sinne, man spricht in der Theologie von der formalen Gottesebenbildlichkeit. Das heißt, der Mensch repräsentiert die Stellung Gottes in der Welt, indem er über die Geschöpfe herrscht und indem er ein Gegenüber zu Gott ist, das ein Gewissen hat, das eine Verantwortung hat, das mit Gott reden kann. Und das gibt dem Menschen eine besondere Würde. Und diese Würde bleibt trotz aller Sünde. Von der Gottesebenbildlichkeit her leiten sich auch die Menschenrechte ab. Jeder Mensch hat ein Recht zu leben. Auch Kranke, auch Behinderte, auch Ungeborene. In unserem Text schimmert das so ein bisschen durch in Vers 12, wo Paulus sagt, dass er durch Jesus Christus in ein Amt, in eine Berufung eingesetzt ist. Außerdem sehen wir in der Bibel und ganz besonders in unserem Text, gerade als Sünder steht der Mensch auch unter der Gnade, wenn er sie annimmt. Paulus ist das beste Beispiel. Wir sahen hier, er betont in unserem Text seine Sünde. Aber noch viel mehr spricht er von der Gnade. Vers 14. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und im nächsten Vers, dass Jesus die Sünder selig macht. Vers 16, die Barmherzigkeit. Vers 17, das Lob Gottes. Also trotz dieser, man könnte erst mal sagen, negativen Aussage über den Menschen, ist das Positive viel größer, viel stärker. Was heißt das? Die Gnade, die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes ist stärker als alle Sünde. Jesus hat am Kreuz alle Sünden getragen. Auch ihre, auch deine, auch meine. Und er hat dir damit die Macht genommen. Ja, wir sind als Menschen von der Sünde geprägt. Aber wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann sind wir noch stärker geprägt von der Gnade. Darum, vertrau dich ihm an. Wir haben in der Lesung die Geschichte vom verlorenen Sohn gehört. Der Sohn war erst verloren, also von der Sünde geprägt. Aber dann wurde er sozusagen gefunden, von der Gnade geprägt. Und das war das, was blieb. Dazu passt das bekannte Lied Amazing Grace, auf Deutsch erstaunliche Gnade. Es wurde von John Newton geschrieben. Ein Mann, der am 24. Juli 1725, also vor 300 Jahren, in London geboren wurde. Er war ursprünglich Sklavenhändler. Und die war nicht zimperlich. Er kam dann zum Glauben, wurde Priester der anglikanischen Kirche in England und setzte sich dann für die Abschaffung der Sklaverei ein. Im Jahr 1772 entstand dieses Lied Amazing Grace. Auf Deutsch übersetzt heißt es in diesem Lied: Unglaubliche Gnade, wie süß der Klang, der einen armen Sünder wie mich errettet. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, aber nun sehe ich. Und dieses Lied drückt auch sehr schön die Lebensgeschichte von Newton aus, der vom Sklavenhändler zum Sklavenbefreier wurde. So wie Paulus, der vom Christenverfolger zum christlichen Missionar wurde. Was bedeutet das für das Menschenbild, wenn die Gnade so wichtig ist? Zunächst, dass die Sünde des Menschen nichts daran ändert, dass er unendlich geliebt ist. Jeder Mensch, auch du und ich. Und wir dürfen und sollen auch andere Menschen mit den Augen der Gnade Gottes sehen. Heute ist der Tag von Essen, passt ja. Aus der Jugendarbeit des Essener Jugendpfarrers Wilhelm Busch, da gibt es eine Begebenheit, von der ich mal gelesen habe, die passt dazu. Da sind zwei junge Männer, die aus einer Jugendarbeit kommen, unterwegs in Essen und da sehen sie einen Obdachlosen. Einer von beiden will schon was Verächtliches sagen. Da sagt der andere: Auch für den ist Jesus Christus gestorben. Und das hat den beiden einen ganz anderen Blick gegeben. Ja, für jeden Menschen ist Jesus gestorben. Jeder darf seine Gnade annehmen. Und jeder ist deswegen wertvoll für Gott. Ein schöner Zuspruch, den ich mal hörte: Du bist Gott einen Christus wert. Dass die Gnade den Christen bestimmt, bedeutet noch etwas anderes. Wenn Gott gnädig ist, kann er auch verändern. Gnade heißt ja nicht, dass Gott sagt, ja, ist schon okay, was du machst, ich mach mal so weiter. Gnade heißt, Gottes Geist möchte mich ganz neu prägen. Möchte im Inneren sozusagen den bösen Kern ersetzen durch einen heiligen Kern. Das hat er bei Paulus und Newton getan. Sicher auch beim verlorenen Sohn. Ich bin ziemlich sicher, erzählt uns Jesus nicht, aber der verlorene Sohn hat bestimmt nicht am nächsten Tag gesagt, oh Papa, schön, dass wir gefeiert haben, jetzt gehe ich wieder, sondern er ist geblieben. Er hat sicher auch wieder für seinen Vater gearbeitet. Bei Paulus lesen wir es auch hier, dass Jesus ihn stark gemacht hat, in das Amt eingesetzt hat. Sein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Er wurde ein neuer Mensch. Und schließlich, das Allerwichtigste: Durch die Gnade Gottes können wir Gemeinschaft haben mit ihm, jetzt und für immer. So wie wir durch die Sünde verloren sind, jetzt und für immer, sind wir durch die Gnade gerettet, jetzt und für immer. Hier kommt übrigens auch dieses Wort selig vor, was wir schon in der Begrüßung hörten. Selig wird, da steht im Griechischen ganz oft ein Wort, was man wörtlich übersetzen kann mit gerettet. Also du bist gerettet durch die Gnade Gottes, gerettet vor dem ewigen Tod. Paulus konnte das so sagen. Kannst du das auch sagen, dass dir Barmherzigkeit widerfahren ist? dass du die Liebe, die Vergebung von Jesus angenommen hast? Lässt du dich von ihm neu prägen? Wir sehen, das christliche Menschenbild hat nicht nur eine negative Seite. Ja, die hat es, wir sind von der Sünde geprägt, aber wir bleiben Gottes Ebenbild und durch Jesus wiegt die Gnade stärker als die Sünde für alle, die Jesus annehmen. Und so können Christen beides haben. Auf der einen Seite einen realistischen Blick auf die Menschen, auch auf die Gefahren, die von ihnen ausgehen. Muss uns also nicht wundern, was wir in den Nachrichten hören, was Menschen einander antun. Aber auch den positiven Blick auf sich selbst als Christ, aber auch den positiven Blick auf andere, die Gott auch liebt. Kurz noch ein drittes. Ich werde geprägt durch den missionarischen Auftrag. Ich erwähnte schon, der Timotheusbrief, der erste, stammt aus der späteren Zeit von Paulus. Wahrscheinlich sind die Timotheusbriefe in Rom geschrieben worden, wo Paulus gefangen gehalten wurde, nachdem er seine 3 Missionsreisen beendet hatte. Und die 4. Reise war ja dann die Reise nach Rom. So kann Paulus hier schon auf einen Großteil seines Lebens zurückschauen. Das macht man ja, wenn man so ein bisschen älter wird und dann was so bewusst wird. Ich bin vor einigen Wochen 59 geworden, also ein Jahr habe ich noch eine 5 vorne, dann kommt die 6. Rein rechnerisch, also liegt schon ein Großteil meines Lebens hinter mir. Und da habe ich mich auch schon gefragt, ja, was ist bisher passiert, was ist aus meinem Leben geworden? Vielleicht habt ihr auch schon so gefragt. Was hat Paulus an dieser Stelle zu berichten? Man hätte erwarten können, dass er berichtet, was er schon alles getan hat. Dass er berichtet, wo er überall war, seine ganzen Missionsreisen, die Gemeinden, die er gegründet hat, alles wunderbar. Vielleicht, wie das so manchmal bei Klassentreffen zugeht, wo man sich erzählt, was man alles erreicht hat. Nicht so nach dem Motto, meine Frau, mein Haus, mein Boot, wenn man viel hat. Nichts dergleichen findet sich hier bei Paulus. Sondern, was schreibt er, Vers 16 nochmal, dass ihm Barmherzigkeit widerfahren ist. Dass Jesus an ihm Geduld erwiesen hat. Also, ihm geht es nicht darum, dass er selbst groß rauskommt. Im Gegenteil, ihm geht es um Jesus. Ihm geht es darum, Gott die Ehre zu geben, so wie im letzten Vers unseres Textes. Und gerade darin möchte er ein Vorbild sein. Und so schreibt er in diesem Vers, ein Vorbild denen, die an Jesus glauben sollten, zum ewigen Leben. Das ist sein Wunsch. Das steht sozusagen als Überschrift über seinem ganzen Leben. Er möchte, dass noch mehr Menschen ewiges Leben bekommen durch den Glauben. Und macht damit deutlich, sein ganzes Leben soll der Mission dienen. Und das gehört auch dazu zum christlichen Menschenbild. Ein Christ lebt nicht für sich. Nicht nur, dass ich sage, ich habe es irgendwie gut. Er möchte Menschen gewinnen für Jesus. Ist das auch die Überschrift über dein Leben? Ich möchte Menschen gewinnen für Jesus? Wie sieht Mission in deinem Leben aus? Mission geschieht nicht nur mit Worten, auch mit Worten, aber nicht nur. Mission geschieht auch durch das Leben. Und zum Beispiel dadurch, dass andere spüren, da ist einer, der lebt in einer inneren Freude, einer Gelassenheit, einer Geborgenheit, die nicht von ihm selbst kommt und die auch bleibt, wenn es mal richtig hart auf hart kommt im Leben. Das strahlt aus. Es ist immer wieder erstaunlich, wie erlebe ich auch bei Besuchen, wenn ich gerade Menschen besuche, die es schwer haben, die als Christen leben, dass ich selber beschenkt werde durch die Freude, durch die Gelassenheit, die diese Menschen ausstrahlen. Natürlich dürfen Christen auch klagen, aber es bleibt immer eine letzte Geborgenheit in Gott. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das bereichert, das strahlt aus auf andere. Wie bei Paulus, der sein Leben als ein Beispiel versteht für andere. Nicht, weil er sagt, ich habe so viel Gutes getan, sondern weil Jesus ihm seine Liebe gezeigt hat, weil er ihn verändert und geprägt hat, weil er barmherzig war. Und das kann oft viel überzeugender sein, als wenn alles so glatt geht und alles so gut aussieht. Stellen wir uns mal vor, Paulus wäre der perfekte Christ gewesen, der nie irgendetwas falsch gemacht hätte. Und hätte nur beschrieben, schaut mal her, das und das und das und das habe ich alles gemacht. Wäre das eine Hilfe? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Dann würden viele von uns denken, ich bin eben nicht so toll wie der, passt nicht für mich.
So geht es einem manchmal, wenn man so Biografien liest von so ganz großen Christen, dann denkt man, oh, was bin ich klein, schaffe ich nicht. Und da ist es gut und heilsam und entlastend, dass Paulus hier etwas anderes schreibt. Dass er sagt, ich brauche die Barmherzigkeit. Und Jesus in den Mittelpunkt stellt. Nicht verschweigt, dass er ein Sünder ist. Auch darin ist er ein Vorbild, ein missionarisches Vorbild. Dass er ganz abhängig ist von Jesus und sagt, ich brauche dich, ich brauche ihn. Und das hilft uns, dass wir uns nicht verunsichern lassen, wenn wir versagen, sondern dass wir mit Jesus ganz sicher sein können. Ich bin dabei im ewigen Leben und ich brauche auch anderen, nicht ein perfektes Christsein vorzuspielen. Es kann gerade besonders überzeugend sein, wenn ich bereit bin, auch zu meinen Fehlern zu stehen. Und mit Jesus müssen wir darum auch keine Angst haben, andere zu enttäuschen, die vielleicht dann sagen, du willst Christ sein, wo du das und das, dann sage ich, gerade deswegen bin ich ja Christ, weil ich nicht so bin, wie ich sein sollte. Und kann damit zeigen, wie groß die Liebe, die Gnade, die Barmherzigkeit von Jesus ist. Und andere einladen, auch in diese Liebesbeziehung einzutreten. Wir schauen uns heute das Menschenbild eines Christen an, am Beispiel von Paulus. Ich hatte am Anfang gefragt, entspricht das christliche Menschenbild dem unserer Gesellschaft? Wir sahen, es gibt deutliche Unterschiede. Das christliche Menschenbild ist realistischer, weil es die Sünde des Menschen nüchtern benennt. Es ist aber gleichzeitig auch viel positiver, weil es die Gnade in den Mittelpunkt stellt. Unsere Gesellschaft ist hier oft ganz unbarmherzig. Hast du mal was falsch gemacht, bist du unten durch. Und das christliche Menschenbild ist viel weniger ich-bezogen als unsere Gesellschaft, weil es eben dazugehört, nicht nur für sich selber zu leben, sondern Gott die Ehre zu geben und andere zu gewinnen für den Glauben. Wie gut, dass Gottes Wort uns an dieser Stelle mehr Klarheit gibt als die Kultur, die Gesellschaft und die Philosophen. Halten wir uns daran. Lass uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns zeigst, wie wir uns selbst verstehen können. Danke für deine Gnade. Danke für das Beispiel von Paulus, das du uns heute gegeben hast. Hilf, dass wir uns mehr und mehr von deiner Gnade prägen lassen. Amen.
Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, im Abendmahl durften wir dir ganz besonders nah sein und uns nochmal daran erinnern, was du am Kreuz auf Golgatha für uns erbracht hast, hast all unsere Schuld auf dich geladen. Herr, und wir dürfen einmal bei dir sein in Ewigkeit, jeder, der dich angenommen hat als seinen Herrn und Heiland. Schenk, dass diese Freude in unserem Herzen zunimmt, wächst, dass unser Glauben, unser Vertrauen auf dich immer mehr wachsen darf, bis wir einmal bei dir sein dürfen, dich sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Herr, du kennst uns durch und durch. Du weißt, wie wir sind. Du weißt, wie wir fehlen und wie wir immer wieder auch in alte Geflogenheiten, in alte Schuld verfallen. Herr, schenk, dass uns das niemals egal ist, sondern dass wir daran arbeiten, dass wir immer wieder um Vergebung bitten, Herr, und dass wir in unserem Leben einfach ja wachsen dürfen zu dir hin. In unserem Alltag, in dem, was wir tun, in dem, wie wir anderen begegnen, Herr, möchten wir doch Zeugnis sein für dich. Hilf du uns dabei. Du weißt um diese Woche, die vor uns liegt. Du weißt um Termine, die zu erledigen sind. Du weißt um Gespräche, die zu führen sind. Du kennst ein jedes Herz, was heute auch hier ist. Herr, du bist uns nahe. Wir dürfen in dem Vertrauen, dass du dabei bist, jeden Tag neu angehen, jedes Gespräch führen, Herr, und möchten es tun in der Gewissheit, dass du, der Gnädige, der Barmherzige, der liebevolle Vater, uns immer wieder an seine Hand nimmt. Vater im Himmel, möchten dir die anbefehlen, die für die anderen Menschen da sind, die sie pflegen, die für sie sorgen, sei es zu Hause, sei es in den Pflegeheimen, oder auch in den Krankenhäusern. Herr, gib du ihnen auch die Liebe, die Kraft dazu, auch die Zeit, anderen mal zuzuhören, Herr, und ja, für sie da zu sein, sie das einfach spüren zu lassen, Herr, dass sie nicht alleine sind. Lieber Vater im Himmel, möchten dir all die anbefehlen, die unterwegs sind, dein Wort zu verkündigen. Egal, ob es hier bei uns in den Gruppen sind, hier in der Region, Pfarrer, Verkündiger, Prediger, Missionare weltweit, gib du ihnen immer wieder die Weisheit, die Kraft, die Vollmacht für diesen Dienst, aber auch den Schutz und die Liebe dazu. Herr, und sei du bei den verfolgten Geschwistern in aller Welt. Du kennst jedes einzelne Schicksal. Schenk, dass sie nicht verzagen, dass sie Wunder erleben dürfen jeden Tag, dass sie aus Gefangenschaften befreit werden können, dass sie wieder nach Hause kehren dürfen, in ihre Häuser, in ihre Dörfer, in ihre Städte, und dass sie immer wieder Menschen zur Seite haben, die ebenso an dich glauben, Herr, an denen sie sich festhalten können. Möchten dir Dank dafür sagen, dass du ein allmächtiger Herr bist, der jetzt mit uns geht in eine neue Woche. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.